in der Türkei, in der zentralen Türkei, da wo heutzutage die Stadt Ankara liegt, wenn einer die geografischen Gegebenheiten da kennt, das ist so ziemlich in der Mitte. Und es war eine römische Provinz zu der Zeit, wo das Ganze hier spielt, aber gegründet wurde Galatien, die Provinz Galatien von Gallien. Und zwar, Gallien liegt in Frankreich eigentlich, und aus Frankreich haben sie Raubzüge gestartet gegen Italien und gegen Griechenland und haben teilweise da auch ganze Gebiete und Städte verheert und haben sich dann anschließend in der zentralen Türkei niedergelassen. Also war ein etwas längerer Weg, das möchte ich jetzt nicht alles wiederholen. Die Gallier selbst hatten so Religion, ihre religiösen Führer waren Druiden, und die hatten tatsächlich die Macht, Dämonen herbeizubeschwören. Die waren wirklich mit Dämonen im Bunde. Und das hat, also die waren praktisch die Geistigen und die richtigen Herrscher in den Dorfgemeinschaften. Und die hatten auch die Kämpfer der Gallier mit dämonischer Macht versehen, also praktisch Dämonen auf den Nauf beschwört, dass sie schier unmenschliche Kraft hatten, gewaltige Kräfte hatten und eine unmenschliche Wildheit hatten und sich wirklich todesmutig in die Schlacht rein. Der Römer, die waren damals auch schon recht gut organisiert, oder die Griechen auch, vor allem noch zu der Zeit, wo die den Feldzug gemacht hatten, noch mehr, und haben sich in die Schlacht reingeschmissen und haben dort tatsächlich ganz, ganz viele getötet, bevor sie selbst vernichtet wurden. Und die haben so lange gekämpft, bis wirklich der letzte Atem ausgehaucht wurde und sie keine Kraft mehr hatten, um weiterzukämpfen. Also wirklich bis zum Tod. Normal hatte ich ja schon gesagt, wenn ein Mensch verletzt ist, dann kann er nicht weiterkämpfen. Nicht weiterkämpfen, dann ist vorbei. Und die waren ganz, ganz wild und haben wirklich bis zum Ende gekämpft. Die Galater hatten aber auch den griechischen Götterglauben angenommen und das alles auch mit irgendwie vermischt und irgendwo auf mehreren Gleisen. Und ja, es war so ein Mischglaube dann mittlerweile. Und
alles ziemlich verwirrt. Und Paulus war dann auf seiner ersten
Mission in Galatien in mehrere Städte gekommen und hat dort in den Gemeinden oder beziehungsweise hat in den Städten Gemeinden gegründet. Und zwar in den Städten Ikonium, Lystra und Derbe. Und er musste teilweise auch oftmals vor den Juden fliehen, die immer wieder Anschläge auf ihn vorbereitet haben. Er wurde sogar einmal gesteinigt und die dachten, er wäre tot, aber als dann die Jünger ihn wieder einsammeln wollten, ist er praktisch wieder aufgestanden und war wieder gesund. Also Gott hat ihn da auch geheilt, obwohl er gerade gesteinigt wurde. Und ja, kaum, dass er das Gebiet verlassen hat, die erste Missionsreise war 47 nach Christus, wahrscheinlich so um den Dreh, also plus minus ein Jahr. Und schon ein Jahr später war dieser Brief notwendig. Der Brief ist wahrscheinlich 48 entstanden. Und zwar, kaum, dass er die verlassen hat, sind die Juden in die Gemeinde gekommen und haben etwas anderes als Lehre gebracht, als das, was Paulus ihm vorher gesagt hatte. Und zwar das Gesetz und dass man über Gesetzeswerke gerechtfertigt werden könnte. Die zweite Missionsreise, die Paulus gemacht hat, war 49 und der Brief ist zwischen den beiden Missionsreisen entstanden. So, ich möchte jetzt als erstes die einleitenden Worte aus Kapitel 1, Galaterbrief Kapitel 1, Verse 1 bis 5 lesen. Paulus, Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat, aus den Toten, und alle Brüder, die mit mir sind, Gratien. Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, die Ehre gebührt von Ewigkeit zu Amen. Herr Paulus stellt zunächst einmal klar, dass er selbst der Autor dieses Briefes ist. Dass er auch die Autorität hat. Er stellt klar, durch wen er berufen wurde. Nämlich, er wurde nicht durch Menschen berufen, sondern direkt direkt von Jesus und von Gott. Also Jesus ist ihm ja begegnet vor Damaskus, und dort ist er, hat er praktisch gesehen, dass Jesus tatsächlich Gottes Sohn ist, und hat angefangen zu glauben. Also er stellt klar, dass er zwar der Schreiber des Briefes ist, aber nicht allein verantwortlich für den Inhalt ist, denn mit ihm sind auch andere Brüder. Also sind Brüder bei ihm, die ebenfalls auch ihr Ja zu diesem Brief gegeben haben. Also dieser Brief ist nicht von Paulus allein verantwortet. Wer diese Brüder sind, bleibt unklar. Normalerweise hat Paulus in den anderen Briefen immer seinen Mitarbeiter vorgestellt, wer dabei ist. In diesem Fall heißt es nur die Brüder. Wer das jetzt ist, ich weiß es nicht. Klar ist nur, Timotheus konnte es nicht sein, oder Lukas oder Epaphras, weil die sind erst später seine Reisegefährten geworden. Also die waren definitiv nicht dabei. Auch schätze ich, dass wenn Barnabas dabei gewesen wäre, wäre er in diesem Brief erwähnt worden, namentlich, weil er war ja auch mit dabei auf der ersten Missionsreise. Also Paulus und Barnabas hatten die Gemeinde zusammen gemacht. Deswegen glaube ich, wenn Barnabas dabei gewesen wäre, wäre er auch namentlich erwähnt worden. Genauso schätze ich auch, dass es nicht von den 12 Aposteln waren, oder auch die Jakobus, der Halbbruder von Jesus. Denn ich schätze, dass auch die namentlich erwähnt worden wären. Aber warum hier die nicht erwähnt worden sind, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist Paulus der Schreiber, und definitiv wurde das, was er geschickt hatte, auch gelesen, weil Grüße kommen eben auch von der Gemeinde und Menschen um ihn herum. Ja, Empfänger ist ganz klar, das waren die Gemeinden in diesem Landstrich Galatien, also nicht eine Stadt, sondern an viele. Normal ist das so, wenn ein Brief abgeschickt wurde, haben die Gemeinden oftmals dann Kopien davon angefertigt und dann auch umgegeben. So sollte ja auch der Kolosser, der Brief, in die Gemeinde von die Gemeinde von Laodicea gebracht werden, und der Brief an die Laodicea sollte in der Gemeinde von Kolossee gelesen werden. So war das heute, indem die Gemeinden untereinander auch an diesen Briefen profitierten. Wenn die vor allem recht in der Nähe, Derbe, Ikonium und Lystra, liegen alle ziemlich nah beieinander. Auch wenn Paulus in Iconium, Lystra und Derbe gegründet hatte, mussten aber etliche auch von Anfang an durch Anfeindungen fliehen. Und deswegen ist das Evangelium auch in das ganze Gebiet von Galatien auch weiter vorgedrungen. Also die Juden hatten nicht nur gegen Paulus und gegen Barnabas versucht, etwas zu unternehmen, sondern auch gegen die Gemeinde, die da entstanden ist. Und auch von da sind etliche eben halt in das Gebiet geflohen. Ja, so schreibt Paulus an alle Gemeinden, die in diesem Gebiet entstanden sind, ob die jetzt von ihm persönlich sind oder jetzt in diesen drei, also jetzt in diesen drei Städten oder in den weiter dahinterliegenden Gebieten. Und es ist ihm wichtig, dass alle eben auch diese Information bekommen.
Letztes Mal habe ich
letztes Mal habe ich auch gesagt, dass Epaphras der Gründer in einer dieser Städte zum Glauben gekommen ist. Also hier ist ebenfalls das Evangelium eben verbreitet worden. Durch Epaphras als im Kolossee und Zer und eben in das ganze Gebiet hinein. Ja, was Paulus der Gemeinde zuspricht, ist etwas, was mit ihrer Bekehrung eigentlich schon empfangen haben. Sie haben Gnade von Gott empfangen, durch die Bekehrung zu Jesus. Ist ihnen die. Und dadurch haben sie Frieden mit Gott. Also dadurch ist Frieden mit Gott geschlossen worden, dadurch, dass sie auf Jesus vertrauen. Ja, sie sind nun Kinder. Und Jesus hat für ihre Schuld am Kreuz Wettlauf herausgerettet. Was dieser Wettlauf ist, könnt ihr euch das vorstellen? Oder ein Weltwettlauf. Weltlauf, ich habe mich gefragt. Dieser böse Weltlauf, im Allgemeinen, so, der Mensch wird geboren, dann lebt er die ganze Zeit ohne Gott und stirbt irgendwann mal und ohne Erlösung kommt es verloren. Das ist der allgemeine, typische Weltlauf, dieser böse Welt, den der allgemeine Mensch macht. Also das Ergebnis von diesem Weltlauf ist eine Ewigkeit in der Hölle, ewiges Verlorensein. Und das ist der gerechte Lohn der Sünde. Die Sünde ruft diesen Lohn hervor. Mehr haben wir nicht verdient. Aber wer herausgerettet ist, muss nicht mehr so leben wie die Menschen ohne Gott, sondern wer Jesus erliebt ihn und weiß plötzlich, was Gottes Wille ist. Er versteht, was Gottes Wille ist. Nun kann er sich auch gegen die Sünde entscheiden. Er ist aus diesem Weltlauf, aus dem Problem, dass der Mensch vor Gott nicht bestehen kann, herausgenommen worden. Er ist errettet worden. Ja, er kann nun leben, wie Gott es will. Das wird natürlich nicht immer gelingen. Das ist unmöglich, weil wir sind weiterhin Menschen und wir leben in unserem Fleisch und dieses Fleisch ist sündig. Das heißt, selbst wenn wir uns noch so anstrengen, wir werden nie perfekt sein und nie ohne Sünde leben können. Aber etwas ist in uns, das uns immer wieder zu Gott hinzieht und immer wieder auch um Vergebung bitten lässt. Also unser Gewissen ist dadurch, dass wir jetzt wissen, was Gott von uns will, angepasst worden nach dem Maßstab Gottes. Tun, was gut ist für uns und was schlecht ist. Und das alles wirkt in uns der Heilige Geist, den ja ein Christ bei der Bekehrung eben von Gott bekommen hat. Das alles haben diese Gallier oder Galater oder Galatia erfahren. Und dadurch wissen sie, dass Gott dem Vater und Jesus gehört, in aller Ewigkeit. Und doch lief bei ihnen dann schief. Kaum, dass Paulus die Galater verlassen hatte, kamen in die Gemeinde die Juden, die fromm taten und die Gläubigen verführt haben. Sie haben die Gemeinde dazu gebracht, dass sie sich beschneiden ließen, und dass sie die Gesetze halten müssen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Gesetz schlecht ist. Im Allgemeinen ist es gut und richtig. Wobei das Gesetz niemals dazu führen kann, dass ich Errettung erfahre. Oder dass ich ein Kind Gottes werde. Selbst in Israel war das so, dass diejenigen, die Gott genaht sind, immer im Glauben zu gekommen sind und nicht dadurch, dass sie die Gesetze gehalten haben. Die mussten zwar auch die Gesetze halten, aber auch das haben sie nicht geschafft. Sie brauchten die Gnade Gottes, die er schenkt, durch den Glauben. Sie mussten damals auf den Erlöser schauen, der kommt. Und wir wissen, unser Erlöser ist hier gewesen. Und wir glauben, dass Jesus eben für uns am Kreuz gestorben ist und uns erlöst hat. Die Beschneidung ist ein Bund, der nur für Gott und Israel galt. Beziehungsweise eigentlich schon mit Abraham, aber ganz speziell als Gesetz für Israel. Aber die Verheißungen, die darauf lagen, waren rein irdische Verheißungen. Auch den Sabbat müssen wir jetzt nicht mehr halten. Lediglich die menschliche Natur ist auf eine 7-Tage-Woche programmiert. Darum ist es eigentlich wichtig, wenn man 6 Tage gearbeitet hat, braucht man mindestens einen Tag Ruhe. Sonst schafft der Mensch das nicht. Und Gott hat an Israel damals das Gesetz gegeben, sie sollen den Sabbat heiligen. Er sollte geheiligt werden. Das galt nur für Israel. Aber dadurch, dass man das hält oder sich beschneiden lässt, wird man nicht heiliger vor Gott. Heilig sind wir nur aus einem Grund, weil er hat uns heilig gemacht. Er hat uns die Gnade gegeben und dadurch sind wir heilig. Bei der Beschneidung ist Paulus ziemlich drastisch. Wer es tut, um vor Gott Gnade zu finden, macht das Erlösungswerk von Jesus zunichte. Der hat das nicht angenommen oder nimmt oder nicht begriffen. Ich habe mit dem Sabbatproblem, also dass wir den Sabbat heiligen sollen, das gibt es immer noch in vielen christlichen Richtungen und es gibt viele, die das glauben. Ich habe einen Kollegen, mit dem ich immer wieder in geistlichen Gesprächen bin, immer wieder über den Glauben rede und der fängt auch immer mit dem Sabbat an, wir sollen den Sabbat heiligen. Da habe ich gesagt, ja, da musst du dich auch beschneiden lassen. Da musst du alles Gesetz halten. Und zwar alles. Und nicht einen einzigen Fehler machen lassen. Einmal gegen das Gesetz verstoßen, bist du ein Gesetzesbrecher. Und wenn du das alles kannst und wirklich sagst, von Anfang an meines Lebens, als ich geboren wurde, habe ich es gehalten und habe vor allem Gott auch mit meiner ganzen Kraft immer geliebt. Wenn du das sagen kannst, hast du das Gesetz vollkommen erfüllt und dann brauchst du tatsächlich nicht das Erlösungswerk Jesu. Aber da er Gottes Sohn ist, musst du ihn trotzdem lieben. Aber da du es nicht geschafft hast und auch nie schaffen könntest oder kein Mensch es schaffen könnte, brauchst du Gnade und brauchst kein Gesetz halten, weil du kannst es doch eh nicht. Du kannst es nicht. Nicht ein Gesetz kannst du wirklich halten für immer. Ja, der Mensch kann nichts tun, um wirklich vor Gott besser dazustehen. Lediglich, wenn wir an Jesus glauben, bekommen wir die Gnade geschenkt. Umsonst steht hier, und zwar umsonst, nicht im Sinne von, dass das nichts wert ist oder keinen Bestand hat, sondern dass es kostenlos ist. Wir können es kriegen als Geschenk. Es ist ein Geschenk. Kein Verdienst, kostenlos für uns. Ja, wir haben eigentlich nur eins gemacht, als wir uns bekehrt haben. Wir haben eigentlich nur gesagt, danke für das Geschenk deiner Gnade. Denn selbst, also ich weiß das bei mir noch ganz genau, als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, das hat Gott alles gelenkt. Zu dem Punkt, dass ich Ja oder Nein sagen konnte, hat mich Gott gelenkt. Er hat mir die Augen geöffnet und hat mir Verständnis gegeben, dass ich erkannt habe, das ist so. Das ist alles ein Geschenk Gottes. Selbst, dass ich glauben kann, ist ein Geschenk Gottes. Ja, mehr als wirklich zu sagen, danke Herr für das Geschenk deiner Gnade, können wir nicht tun. So, Epheser 2, Vers 8 und 9, das ist ein sehr oft zitierter Vers, auch eigentlich in meinen Predigten kommt er immer wieder raus und auch bei vielen anderen. Epheser 2, Vers 8 bis 9 steht: Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Aller Ruhm gehört Gott. Und in Galater Vers 2, Kapitel 2, Vers 15 und 16 steht das auch nochmal ziemlich deutlich da. Wir sind zwar von Natur aus Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Also Paulus redet jetzt von sich und von seinen Mitarbeitern. Wir sind zwar von Natur Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden. Und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Ja, lediglich die Gnade Gottes kann erretten. Und ja, dies kostenlos. Jeder, der fragt, kann sie bekommen. Im Glauben muss sie angenommen werden. Und nun haben sich die Galater wieder von den Juden verführen lassen und haben dieses Geschenk der Gnade, hatten sie angenommen, aber jetzt denken sie, ja, wir brauchen noch die Gesetze, wir brauchen noch die Beschneidung, wir brauchen den Sabbat und viele Sachen haben wir noch gar nicht, die brauchen wir alles. Also sie haben sich beschneiden lassen und durch Gesetzes und versuchen jetzt durch Gesetzeswerke Rechtfertigung zu erlangen. Doch das ist nicht möglich. Gehen wir weiter im Text. Galater 1, Vers 6 bis 10 lese ich erstmal. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder versuche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Der Paulus ist total verwundert, dass Galater sich so schnell haben verführen lassen. Es war kein Jahr her, oder vielleicht gerade mal ein Jahr. Und eben nicht mehr nur an die Gnade Christus glauben, an die Gnade des Christus, sondern dass sie jetzt auf einmal an die Gesetzeswerke auch glauben, dass sie sich beschneiden müssen und Sabbat halten und alles. Sie haben das Evangelium empfangen und nehmen jetzt auf einmal ein falsches Evangelium an. Es gibt nur ein Evangelium und das hatte Paulus ihnen gesagt. Diejenigen, die etwas anderes sagen, haben nur ein Ziel, die Gemeinde zu verwirren und das Evangelium von Christus zu verdrehen. Etwas eine ganz andere Botschaft zu machen und Christus nicht mehr im Mittelpunkt zu setzen und von Ton zu nehmen. Das Evangelium von Jesus wird verdreht, nichtig gemacht. Paulus macht aber klar, dass jeder, der ihnen ein anderes Evangelium bringt als das, welche er ihnen gesagt hatte zuvor, der ist verflucht. Und da ist es egal, ob Paulus selbst etwas anderes sagt, oder einer der Apostel, der 12 Apostel, oder sogar ein Engel aus dem Himmel kann kommen und etwas sagen. Keiner hat das Recht, ihnen ein anderes Evangelium zu sagen. Jeder, der das tut, ist verflucht. Ja, das, was Paulus ihm gesagt hat, ist die gültige Wahrheit. Und niemand hat das Recht, etwas von den Worten des Evangeliums hinwegzunehmen oder hinzuzufügen. Oder sie in irgendeiner Weise zu verfälschen. Ich möchte jetzt Offenbarung 22, Vers 18 bis 19 lesen. Fürwahr, ich bezeuge jeden, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches der Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Es ist eine Sache, wenn man etwas vom Evangelium noch nicht weiß und ja, man erzählt das, was man verstanden hat, was man weiß. Wenn das nicht alles hundertprozentig richtig ist, ist das nicht gefährlich. Wenn man aber etwas absichtlich verändert, absichtlich eine falsche Lehre bringt, dann steht man unter einem Fluch. Die Juden, die in die Gemeinden eindrangen, das waren Schriftgelehrte und Pharisäer. Sie wussten, was in der Bibel steht. Und sie haben auch zum großen Teil, also etliche davon haben vielleicht auch Jesus persönlich erlebt. Oder zumindest die Berichte gehört. Viele von den Pharisäern, die wussten ganz genau, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Dass er alle Sachen, die der Messias machen musste, vollbracht hat, die ganzen Wunder getan hat. Das wusste er. Oh, jetzt bräuchte ich mal einmal meine Bibel, weil ich habe einen Vers, den möchte ich jetzt. Ich möchte einen Vers noch hinzunehmen, der mir jetzt gerade eingefallen ist. Und zwar aus Johannes 3. Nicht in der Apostelgeschichte. Johannes 3, und zwar ganz am Anfang. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden, der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Also, er hatte das erkannt und er sagt: Wir wissen es. Das heißt, die anderen Pharisäer auch. Sie wussten, dass die Schriftgelehrten. Doch sie wollten es nicht annehmen. Also sie wussten es oder hätten es wissen können oder eigentlich müssen, dass Jesus wahrhaftig der Sohn Gottes ist. Und dass er die Schuld der Menschen auf sich genommen hat. Und weil sie das eigentlich wissen müssten oder sogar wussten, so stehen sie unter einem Fluch. Ich finde es bemerkenswert, dass Paulus sogar von Engeln spricht. Aber verwundern tut mich das nicht, denn Paulus wusste, dass Satan die Gemeinde auch bekämpfen wird und angreifen wird. Und dass er auch vielleicht sogar persönlich eingreifen kann und da einwirken kann. Es ist auch zweimal passiert, wo ein Engel einen Menschen eine neue Botschaft gegeben hat. Aber verkehrte Worte gegeben hat. Zumindest berichtet, also gibt es zwei Berichte, dass zwei Menschen durch Engel eine Botschaft bekommen haben. Eine falsche, wohlgemerkt, weil, klar, Maria hat eine richtige Botschaft von einem Engel bekommen und viele andere ebenfalls, aber es gibt zwei Berichte, wo ein Also nicht in der Bibel, wo Menschen sagen, dass sie eine Botschaft, eine weitere Offenbarung durch Engel bekommen haben. 610 nach Christus war es der islamische Prophet Mohammed, dem angeblich der Erzengel Gabriel begegnet sein soll, der ihm dann die Suren gesagt hat und die hat er dann später aufschreiben lassen. Er selbst konnte nicht schreiben, er hat es aufschreiben lassen. Und dadurch ist dieses Werk der Koran entstanden. Und durch den Koran halt die Religion der Islam. Er sagte, dass er, das ist der Engel des Lichts Gabriel gewesen war. Das Problem ist nur, Engel des Lichts glaube ich. Gabriel glaube ich weniger. Aber selbst wenn es Gabriel war, dann wäre er jetzt verflucht. Aber der Engel des Lichts ist Luzifer und Luzifer ist Satan. Der sei verflucht. Ebenfalls hat ein gewisser Joseph Smith 1823 wohl einen Engel begegnet, der ihm goldene Platten gegeben hat, auf denen Schrift stand. Und der Engel hieß Moroni. Von ihm stammt das Buch Mormon, das mit zur Glaubensgrundlage der Mormonen gehört. Wenn es denn stimmt, dass das wahr ist, also dass er wirklich durch einen Engel das gekriegt hat, dann war dieser Engel verflucht. Es mag sein, dass beide Berichte stimmen. Oder dass es auch vielleicht nur erdacht ist. Aber egal, ob es wahr ist oder nicht, derjenige, der diese Botschaft gegeben hat, ist verflucht. Ja, auf falsche Botschaft in die Welt setzen, steht in Strafe. Und das ist der Fluch Gottes. Und dieser Fluch Gottes verdammt in alle Ewigkeit zur Hölle. Also es ist ewige Verdammnis. Keiner hat das Recht, das Evangelium zu verändern, sonst trifft ihn Gottes Fluch. Ja, für Menschen ist es schwer, wenn er einsehen muss, dass er vollkommen unverdient ein Geschenk bekommen hat. Ich habe ein Geschenk nicht verdient, weil ich, wenn man von einem Freund ein Geschenk kriegt, na, dann hat man das doch irgendwo, man ist ja ein guter Freund für ihn. Dann hat man vielleicht ein Geschenk verdient, vielleicht, ich weiß nicht, je nachdem wie gut man auch wirklich als Freund ist. Aber von Gott hat keiner dieses Geschenk der Gnade verdient. Aber irgendwie neigt der Mensch immer dazu, etwas zu dieser Gnade hinzuziehen zu wollen. Das ist eine Neigung, die steckt in uns drin. Und auch jetzt eine Gemeinde, wie in Galatien, die möchte auch gerne irgendwas dazu tun, dass sie doch vor Gott besser sind oder irgendwas getan haben für Gott. Das ist richtig, wir sollen Werke tun, aber für die Errettung, für die Erlösung, für das Evangelium. Kein Wert. Das Evangelium, die frohe Botschaft heißt, durch den Glauben sind wir errettet. Und es ist sein Gott, der die Gnade geschenkt hat. Ja, kein Mensch hat Gnade verdient, denn keiner ist in Gottes Augen gut genug dafür. Keiner kann das Gesetz erfüllen. In Römer 3, Vers 21 bis 22 lese ich, jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Gnade ist ein unverdientes Geschenk von Gott an die Menschen. Und jeder, der will, darf sie annehmen. Er muss nur an Jesus Christus glauben und sich von seinen bösen Wegen zu ihm hin bekehren. Das heißt, dass er Buße tut und seine Sünden bereut. Johannes 3, Vers 16 bis 17 stehen praktisch die Zusammenfassung des Evangeliums. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Also das ist wirklich eine sehr kurze Zusammenfassung des Evangeliums, in der viel drin steckt. Ja, Paulus ist es wichtig, dass das Evangelium unverfälscht weitergegeben wird. Dass derjenige auch verflucht ist, wenn er das Wort verfälscht. Sagt Paulus gleich zweimal in Vers 8 und 9. Und es ist egal, ob es ein Engel ist, ein Apostel, ein Pharisäer, eine Kirche oder irgendeine irdische Organisation oder irgendein Mensch. Es ist zwar richtig, dass wir uns bei der Auslegung der Schrift immer irren können. Wenn wir die Schrift lesen, kein Mensch, selbst Paulus, hat die ganze Schrift in seiner Gänze verstanden. Und kein Mensch hat die ganze Fülle Gottes verstanden. Aber das Wort selbst dürfen wir nicht antasten oder verändern. Wer das tut, ist verflucht. Die Botschaft ist klar. Jesus ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Wer an ihm glaubt, ist gerettet. Paulus ist es dabei wichtig, nicht dem Menschen zu gefallen, sondern er ist nur Gott verpflichtet. Wenn er das reden würde, was die Menschen hören wollten, dann wäre er nicht mehr der Knecht seines Herrn Jesu. Ich möchte noch die Verse 11 und 12 aus 1. Galater noch mit hineinnehmen, auch wenn ich die das nächste Mal wiederholen werde. Also die kommen das nächste Mal wieder dazu, aber die möchte ich heute trotzdem anschneiden. Ja, Paulus macht da klar, dass seine Botschaft ihm von Jesus persönlich offenbart wurde. Also die Botschaft ist etwas, was er von Jesus direkt gehört hat. Und sich allerdings auch mit den Berichten der 12 Apostel deckt. Es ist keine neue Lehre, aber es ist etwas, was er direkt von Jesus bekommen hat. 11 bis 12 steht: Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Es ist eigentlich egal, ob er die Botschaft von den 12 Aposteln gehört hätte, rein vom Inhalt. Sie wäre nicht minder glaubwürdig. Aber ihm wurde von Jesus das Wort selbst gegeben. Wie er das gekriegt hat, wissen wir nicht genau. Ob es ihm durch den Heiligen Geist gegeben wurde. Oder ob es sogar bei der Begegnung, wo Paulus den Jesus vor Damaskus trifft, wo Paulus sich bekehrt hat. Vielleicht, es ist ja berichtet worden, wie das geschehen ist, aber es sind immer nur in der Bibel oftmals auch verkürzte Berichte, die nicht alles, was gesagt wurde, aufschreiben. Ob da viel mehr gesprochen wurde oder so. Oder ob Jesus Paulus nochmal begegnet ist. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die Botschaft ist ihm ganz eindeutig von Jesus gegeben worden. Ob durch den Heiligen Geist oder direkt, wissen wir nicht. Aber egal wie, das Evangelium, was die 12 Apostel weitergegeben haben, oder das Evangelium, was Paulus weitergegeben hat, das ist gleich. Da ändert sich nichts. Das ist eine Offenbarung von Gott. Und die ganze Schrift ist auch durch den Heiligen Geist eingegeben worden. Und jeder, der etwas geschrieben hat, hat nach dem Willen Gottes aufgeschrieben. Klar hat er das nach seinem Stil oder mit seinen Worten gemacht, aber das Wort war von Gott. Und so ist kein Wort in die Schrift gekommen, was irgendwie nicht von Gott ist oder durch ihn nicht weitergegeben wurde an die Schreiber. Es kommt nicht darauf an, woher er die Botschaft hat, sondern was gesagt wurde. Es ist die Wahrheit, dass Jesus für uns gestorben ist, für uns wieder auferstanden ist und unsere Sünden ans Kreuz getragen hat. Und jeder, der glaubt, wird errettet. Das ist eine Wahrheit und die hat er weitergegeben. Und nun darf niemand kommen, egal wer, und etwas anderes bringen. Und Paulus kämpft um die Gemeinde, denn in dieser Gemeinde ist es geschehen. Und er sagt, ihr müsst wieder zurück zu dem, was ich euch gesagt habe. Ihr müsst diesen Worten glauben und nichts anderes annehmen. Heutzutage ist es in vielen Glaubensgemeinschaften oder Kirchen, ist das so, dass zu dem Evangelium noch etwas hinzugekommen ist. Sei es irgendwelche Gesetze, man darf kein Fernsehen gucken oder irgendwie, dass die Kirche das halt weitervermittelt an den Menschen. Nein, es gibt einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, das ist Jesus. In vielen Gemeinden ist etwas noch hinzugekommen, aber das ist nicht wahr. Nur Gottes Wort errettet und nur der Glaube an Jesus rettet. Und ja, Paulus hat die Galater wieder dazu gebracht. Es gibt keinen zweiten Galaterbrief, deswegen glaube ich, dass die Galater das auch wirklich geglaubt haben und angenommen haben wieder. Sonst hätte Paulus garantiert weiter für sie gekämpft. Deswegen glaube ich, dass es wirklich auch gewirkt hat, dass sie das angenommen haben. Ja, für uns ist es auch immer wichtig, nichts hinzuzufügen. Wenn wir das Wort von Jesus predigen, dann ist es wichtig, am Wort zu bleiben und das Wort auszulegen, aber nicht nach eigenem Willen, sondern so, wie Gott es einem gibt, wie wir es weiter sagen sollen. Wir machen Fehler und oftmals ist das, was wir sagen, nicht zu 100% immer inspiriert, weil es aus unserem Mund kommt, weil wir Menschen sind. Aber wir sollen genau das tun, das Wort sprechen lassen durch uns und nichts hinzufügen. Ja, ich beende heute die Predigt und ich möchte noch zum Abschluss beten. Jesus, ich möchte dir danken, dass du auf diese Welt gekommen bist und ja, für uns gestorben bist, auferstanden bist und ja, unsere Schuld ans Kreuz gebracht hast und wir dadurch errettet wurden. Ja, dein Wort reicht, damit wir lebendig werden können, damit wir erkennen, was dein Wille ist und dass wir anfangen zu glauben, Herr. Ja, schenke, dass wir auf dich hören, dass wir ja, dein Wort höher setzen als alles, was es ja, an Lehre gibt, an Meinungen gibt, Herr, dass wir immer wieder zu dem zurückkommen, was ja, du hast aufschreiben lassen. Das Wort in der Bibel, Herr. Ja, schenke, dass wir ja nichts, dass wir verschont werden von Irrlehren und ja wirklich ja, auf gesunden Beinen, auf der gesunden Lehre stehen, auf deine, ja, unsere Wurzeln in deinem Wort gründen, Herr. Sei du bei uns bitte und führe du uns, dass wir ja verstehen, was dein Wille ist. Amen.